Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Ich bin die Franziska und das ist meine neue Podcast-Staffel Food Frivo Mentori. Ich nehme euch mit durch die Fachthemen meiner zusätzlichen Berufsausbildung zum Koch. Let's go! In diesem Podcast soll es explizit um Milch und Milchprodukte gehen. Davon schließe ich jetzt im Vornherein schon mal das Thema Käse aus. Dieses Thema werde ich in einem nächsten Podcast dann separat behandeln, weil der Podcast sonst an Länge und Größe total explodieren würde. Wie bei meinem letzten Podcast zum Thema Gemüse werde ich den Podcast auch wieder in ähnliche Unterteilungen aufbauen. Änderungen werden genauer erklärt. Zuerst geht es um den Einkauf. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Milchprodukte und wahrscheinlich werde ich im Verlauf dieses Podcasts auch gar nicht alle erwähnen können. Das ist auch nicht das Ziel. Es geht hierbei vor allem um eine gewisse Menge an Grundwissen. Wenn wir einkaufen, müssen wir uns auch Gedanken darüber machen, wie werden die Tiere gehalten, von denen wir Milch beziehen. Es ist halt immer so, Milch ist so ein bisschen ein für manche Menschen in der heutigen Zeit sogar kritisches Thema, weil die Milch ist ja eigentlich biologisch gesehen für das Jungtier da. Von dem her müssen wir uns halt immer auch so ein bisschen die moralische Frage stellen. Das geht aber dann eher schon so ein bisschen in die Ideologie und in die Mentalität von veganem Leben. Und das möchte ich auch mal an einem anderen Ort besprechen. Aber die Herkunft und der Ursprung ist ja eigentlich für den Nachwuchs. Deswegen ist es immer auch sinnvoll, sich um die Haltungsform und den Umgang mit jungen Tieren zu kümmern, weil Milch könnte ja auch gar nicht entstehen, wenn es nicht auch Jungtiere geben würde. Deswegen, ja, muss man sich dazu schon auch mal Gedanken machen. In verschiedenen Haltungsformen gibt es ja zum Beispiel Biohaltung. Da geht es vor allem auch um genauere Definitionen davon, was das die Tiere essen. Da dürfen ja da schon nur biologische Nahrungsmittel für die Tiere verwendet werden. Dann gibt es natürlich Mutterkuhhaltung. Da gibt es natürlich dann keine Milch von, sondern da geht es dann vor allem um die Fleischproduktion. Und dann gibt es natürlich halt eben auch die Art des Stalles, ob das jetzt ein Freilaufstall ist. Oder was früher oft der Fall war bei Milchkühen, das ist die angebundene Haltung im Stall. Das ist heutzutage auch nicht mehr erlaubt. Hatten die Tiere die Möglichkeit, auf eine Weide zu gehen oder nicht? Da muss man sich halt informieren und sich auch überlegen, ja, was möchte ich in dem Sinne meinem Lebensmittel schon angetan haben, bevor ich es überhaupt kaufe? Ja. Milch und Milchprodukte sind meistens eher schnell verderblich, je nachdem, wie sie haltbar gemacht wurden. Dazu komme ich dann auch im Punkt 3 nochmal etwas genauer dazu, wie die Haltbarkeiten sind. Es geht natürlich auch um korrekte Lagerung, vor allem Temperaturen sind da sehr wichtig. Das wird auch ein größeres Thema in dem Podcast sein. Und natürlich machen wir einen etwas genaueren Einblick darin, wie die verschiedenen Produkte und Produktfamilien herkommen. Genau das ist dann im Punkt 4 von dem heutigen Podcast der Fall. Wir werden Vorbereitung und Zubereitung in diesem Podcast nicht explizit behandeln. Dafür habe ich mich entschieden, aufgrund dessen, dass Milch und Milchprodukte eigentlich meistens einfach Zutaten sind, zum Beispiel für Desserts oder für Suppen, für Soßen, halt eben dann weiterverarbeitet werden zu Käse oder zu Joghurt oder zu Joghurt-Desserts, zu Cremes, zu Joghurt-Eis, was auch immer. Da gibt es so viele verschiedene Anwendungen von Milch, dass man das jetzt nicht explizit in Vorbereitung und Zubereitung aufteilen könnte. Deswegen werde ich halt eben die Herstellung der einzelnen Produkte und die Haltbarkeiten bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Genau. Was aber auf jeden Fall bezüglich Punkt 2, der jetzt kommt, wichtig ist, das ist natürlich Warenannahme und Lagerung. Milch ist, wie gesagt, schnell verderblich. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sie korrekt lagert. Da ist die Temperatur wichtig. Ein Milchkühler oder Milchfrigo genannt, ist am besten ungefähr 4 Grad kalt und Luftfeuchtigkeit ist nicht so krass wichtig wie jetzt beim Gemüse. Und zwar aufgrund dessen, dass die Milchprodukte ja stets geschlossen gelagert werden. Ja, deswegen ist jetzt die Feuchtigkeit im Milchkühler nicht unbedingt so sehr wichtig. Ungekühlte Lagerung ist zum Teil möglich. Zum Beispiel im UHT-Verfahren wird Milch ja haltbar gemacht, so dass man sie auch ungekühlt für eine bestimmte Zeit lagern kann. Es gibt auch Formen der Produktion, die man in einem Betrieb oder vor allem auch in Privathaushalten ausüben kann, wo Kühlung nicht erwünscht ist, aufgrund deswegen, dass man da gewollt Bakterienkulturen ansiedelt. Dazu werde ich dann später vermutlich auch noch mal kommen, wenn ich mich daran erinnere. Genau, die Lagerung bei kühlen Temperaturen ist besonders wichtig aufgrund dessen, dass sich in der Milch meistens Milchsäurebakterien befinden. Wie viele das sind, kommt halt eben, wie gesagt, auf die Haltbarmachung drauf an. Darauf komme ich dann als nächstes im Punkt 3 zurück. Diese Milchsäurebakterien, die zersetzen jedenfalls den Milchzucker, die Laktose. In verschiedene in Milchsäure und die Milchsäure findet dann an einem gewissen Niveau auch die Fettstoffe in der Milch nicht mehr ganz so toll, was sich dann halt eben auch nicht mehr so gut verträgt. Deswegen fängt das dann auch so ein bisschen an zu flocken und es gibt dann festere Teile und weniger feste Teile, wo dann auch sich trennen. Genau, das kann gewollt oder eben auch ungewollt sein. So. Zum Punkt 3. Grundlagen der Haltbarkeiten. Milch ist eigentlich ein Rohprodukt, das aus dem Euter der Tiere, in dem Normalfall von den Kühen, in dem Sinne abgemolken wird. Rohmilch könnte man theoretisch trinken, ist aber unter Umständen gesundheitsgefährdend, aufgrund dessen, dass da drin pathogene Mikroorganismen leben können. Pathogen be bedeutet so viel, wie dass es halt eben in dem Sinne auch Menschen befallen kann, im negativen Sinne. Dazu gehören Listerien oder auch Salmonellen. Deswegen wird empfohlen, dass man Rohmilch nicht trinken sollte, sondern dass man sie vorher halt eben erhitzt. In der Industrie wird sie dann meistens pasteurisiert, was bedeutet, dass die Milch danach 10 Tage haltbar sein sollte, ohne dass irgendwelche Gesundheitsschäden oder qualitative Einbußen vorhanden sind. Zusätzlich zum Pasteurisieren wird Milch heutzutage oft auch homogenisiert. Dabei wird die Milch mit hohem Druck durch eine ganz, ganz kleine Metalldüse gepresst und dann so zersprüht. Das bewirkt, dass die Fettanteile von der Milch, die sich halt in der Rohmilch oben absetzt, also in der unhomogenisierten Milch, Entschuldigung, sich oben absetzen würde und dann halt oben diese Sahneschicht ist, durch das Homogenisieren und das Durchpressen durch diese ganz kleine Öffnung werden die Tröpfchen des Fetts und die Tröpfchen des Wasseranteils in der Milch so dünn verteilt, dass die sich nicht wieder abtrennen können. Also, dass sich die Milch nicht mehr in diese zwei Schichten von Sahne und Wasseranteilen teilen können. Genau, das Homogenisieren wird sehr oft ausgeübt. Gerade auch wenn man zum Beispiel Joghurt produzieren möchte, ist homogenisierte Milch ganz toll, weil sich dann halt eben auch ein einheitlicheres Produkt herstellen lässt. Dann kommen wir zum UHT-Verfahren und da muss ich nochmal zurückgreifen. Pasteurisierte Milch muss man nach wie vor kühlen, weil die wird nicht so hoch erhitzt wie UHT. UHT bedeutet so viel wie ultra hochtemperaturig. Das bedeutet, dass dort noch weniger Mikroorganismen sich in der Milch befinden können. Viele sagen auch, das ist diese total tote Milch, weil da drin halt einfach überhaupt nichts mehr lebt, weil das so hoch erhitzt wurde, dass alles abgestorben ist. Was das mit den, ja, ich sage jetzt mal mit den Nährstoffen und mit dem Vitamin, was da drin ist, also mit dem Kalzium genau gesagt, was das damit macht, ist zum Teil fragwürdig, weil es nicht unbedingt förderlich ist für die Verwendung, die der Körper damit hat. Aber es ist halt zeitentsprechend, dass man möglichst wenig oft einkaufen gehen muss, dass man möglichst lange die Sachen haltbar hat. Das ist halt auch ein bisschen Ansichtssache, wie, ich sag mal, vollwertig oder grundqualitativ man seinen Körper ernähren möchte. Genau, das sind mal so die Grundsachen, die Grundlagen dessen, wie die Haltbarkeiten sind. Also Rohmilch ist nicht lange haltbar, dann pasteurisierte Milch ist ein bisschen länger haltbar, homogenisiert ist nice to have für gleichmäßige Produkte und UHT ist am längsten haltbar und auch am höchsten erhitzt. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, nämlich den verschiedenen Produkten und den verschiedenen Arten von Milch. Natürlich kennen wir alle so die Unterteilung nach Fettgehalt, sage ich mal. Da gibt es natürlich Vollmilch, dann gibt es Milchdrink mit ungefähr 2,5% Fettanteil. Also Vollmilch hat einen Fettanteil von 3,5%, wenn es mich nicht täuscht. Ja. Dann haben wir Drink mit 2,5, dann haben wir Fettarm mit ungefähr 1,5% und dann haben wir Magermilch mit unter 1% Fett. Aus der Vollmilch wird ja dafür das Fett in dem Sinne abgenommen und das, was man da dann übrig hat, das ist dann der Rahm, also die Sahne. Da gibt es natürlich Vollrahm und dann gibt es Halbrahm. Vollrahm hat dabei meines Wissens einen Fettanteil von über 30%. Also nicht gerade wirklich gesund, aber ja, es gehört halt dazu. Dann haben wir als nächstes eine Trennung in zwei Grundgruppen, würde ich jetzt mal sagen. So teile ich jedenfalls die Milchprodukte auf. Und zwar in ungesäuert, also in dem Sinne Süßmilch oder Süßsahneprodukte. Dazu gehören natürlich der klassische Rahm, die klassische Milch. Der Soßenrahm kann auch da reingehören und die Süßrahmbutter. Und dann gibt es sehr viele Milchprodukte, wo ganz gezielt mit der Säuerung und mit den Milchsäurebakterien gearbeitet wird. Meistens werden dazu, also im Normalfall wird die Milch vorher in dem Sinne von den Mikroorganismen befreit und dann werden ganz gezielt angezüchtete Milchsäurekulturen wieder zugegeben und dann die Milch so weiterverarbeitet. Wenn man zum Beispiel bei Rahm diese Säurekulturen reingibt, dann hat man natürlich dann auch Sauerrahm oder Crème fraîche. Daraus kann man natürlich auch Sauerrahmbutter dann machen. Eine weitere Art, wenn man bestimmte Milchsäurebakterien in die Milch gibt und das dann zusätzlich halt, das ist immer so mit Milchsäuren angesetzten Kulturen, die brauchen dann eine gewisse Zeit lang nicht mehr Kälte, sondern eine gewisse Temperatur, damit sich die Milchsäurebakterien wohlfühlen. Bei Joghurt ist das dann so ungefähr so knapp 40 Grad, da fühlen sich die am wohlsten, da vermehren die sich und dann wird die Milch halt eben zu Joghurt. Dann gibt es natürlich Sauermilch, dann gibt es Buttermilch, die ist manchmal gesäuert, manchmal nicht gesäuert und dann gibt es so Sachen wie Quark oder Bifidus, das ist meistens auch durch ein Säure, eigentlich immer durch Säure hergestellt. Und dann gibt es das, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Da haben wir Kefir. Bei Kefir, da ist es möglich, dass man durch eine eine Symbiose zwischen Hefen und Milchsäurebakterien, hat man so kleine Klümpchen, die sehen aus wie Pilzchen, sind aber keine Pilze. Das sind eben Hefen und Milchsäurebakterien in Symbiose und die kann man zu Hause als Kultur oder auch in einem Betrieb, je nachdem wie der aufgebaut ist und wie es hygienisch halt eben gehandhabt wird, ist es möglich, diesen Kefir zu führen und jeden Tag oder jeden zweiten Tag dem neue Milch zu geben und dann säuert der das an und das ist sehr gesund, weil das sind wilde Kulturen und die besiedeln dann auch ganz gerne die eigene, also die menschliche Verdauung, was sehr förderlich ist für den Stoffwechsel. Genau, das ist Kefir, das ist ein Lieblingsthema von mir. Ich werde vielleicht auch mal einen separaten Podcast dazu machen. Ich besitze selbst einen Milchkefir. Ja, wenn euch das interessiert, könnt ihr das auf jeden Fall mir auch schreiben. Ich habe einen extra Food-Account auf Instagram. Ihr könnt mich da auch kontaktieren, wenn ihr Fragen habt. Der Instagram-Account nennt sich fast so wie mein Künstler-Account. Nennt er sich einfach food.frivo.mentori. Da könnt ihr mir auf jeden Fall schreiben, wenn ihr was über Kefir hören wollt, kann ich ganz gerne mal einen Podcast dazu machen. Vielleicht mache ich es auch sowieso. Mal sehen. Genau, zum Thema gesäuert und Milchsäurekulturen dazu gibt es halt eben auch dann noch das Thema Käse. Aber wie gesagt, das bearbeite ich dann im nächsten Podcast, den ich dann machen werde. Als nächstes möchte ich noch kurz auf das Thema Verkauf und Ernährungsphysiologie eingehen. Milch kann natürlich nicht nur von Kühen kommen. Es gibt verschiedene Tiere, deren Milch Menschen konsumieren. Dazu gehört Schafmilch, Ziegenmilch und auch Stutenmilch. Es gibt natürlich auch Büffelmilch, der dann zum Beispiel für Mozzarella verwendet wird. Ja, gibt ganz viele verschiedene Tiere, die Milch geben. In der heutigen Zeit, da komme ich nochmal auf das Anfangsthema zurück. Ist es auch immer ein bisschen eine Frage der Ethik? Wie geht man dann mit den jungen Tieren um, wenn man ihnen keine Milch gibt? Deswegen spreche ich an diesem Punkt auch mal explizit vegane Alternativen an. Das ist dann meistens aus Kernen oder Nüssen hergestellt. Darauf kann ich jetzt nicht auch noch eingehen. Aber es gibt auf jeden Fall auch vegane Alternativen zur Milch. Was halt eben wichtig ist, ist, dass man dann auf seinen seine Kalziumversorgung achtet. Besonders junge Menschen müssen darauf achten. Kalzium ist sehr wichtig für uns. Da geht es vor allem darum, dass die Knochen hart sind. Genau, also auf die Kalziumversorgung immer gut achten, wenn man keine Milchprodukte zu sich nimmt. Milch enthält natürlich auch Proteine. Das sieht man zum Beispiel an Molkenproteinshakes, die ganz viele Hardcore-Sportler oder ja, so Gymgänger, die gerne einen definierten Körper haben. Da gibt es sehr viele Proteinshakes, die auf Milch basieren. Genau, von dem her, Proteine sind da auch ein sehr wichtiger Anteil. Und Laktose, das habe ich schon mal gesagt, die wird ja von den Milchsäurebakterien. Ah, jetzt hört ihr vielleicht, draußen ist gerade sehr laut. Wir haben hier Flugverkehr, tut mir sehr leid, falls ihr das gehört habt. Jedenfalls, ich habe vorher schon die Laktose angesprochen, dass die Milchsäurebakterien, die zersetzt halt eben die Laktose. Von dem her sind gesäuerte Milchprodukte für laktoseintolerante Menschen manchmal, ich sage es bewusst, manchmal nicht so schlimm. Grundsätzlich ist die Laktose der Milchzucker. Und den schmeckt man nicht als süß, wenn man Milch trinkt oder nicht so sehr als süß. Aber die Menschen, also der Körper, der spaltet das dann auf, damit wir den Zucker verwerten können. Und dazu hat der Körper ein Enzym, das nennt sich Laktase. Also die Laktose wird von der Laktase im menschlichen Körper zersetzt. Und Menschen, die Laktose nicht vertragen, die haben halt eben eine Absenz von dieser Laktase. Die können sie nur begrenzt oder oftmals auch gar nicht herstellen. Je nachdem, wo ihr herkommt. Zum Beispiel in Asien gibt es wahnsinnig viele Menschen, die laktoseintolerant sind. Kann von dem her auch herkunftsbedingt sein. Menschen, die Laktose nicht verdauen können, die haben die Laktase nicht und die Laktase kann man der Milch zusetzen, bevor man die trinkt. Das sind dann diese sogenannten laktosefreien Produkte. Oder man kann die Laktase in Tablettenform zu sich nehmen. Also Laktoseintoleranz ist kein Grund, keine Milch zu trinken, und es ist auch kein Grund, schlecht mit Kalzium versorgt zu sein. Schlecht versorgt zu sein mit Kalzium macht sich oftmals mit brüchigen Fingernägeln bekannt. Also vielleicht müsst ihr einfach mal mehr Milch trinken. Das könnte sein. So viel mal zum Thema Milch. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, ihr könnt euch auch gern mal auf Instagram melden, food.frivo.mentori. Ja, wir sind am Ende von meinem Podcast. Sicher ist Kochen eine Kunst, so schmecken bestimmt auch Milchprodukte.